Ich möchte mit einer Frage antworten. Ihr dürft gerne antworten. Was war der Ruf Jesu? Okay. Folge mir nach. Sehr gut, jawohl. Das sehen wir ganz praktisch an einigen Stellen, wo Jesus zu den Menschen sagt, folge mir nach. Und das kommt auch heute in unserer Bibelstelle vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal Lukas 5 aufschlagen. Jemand noch eine Idee? Okay, ja, das gehört ja alles so ein Stück weit zusammen, dass wir an ihn glauben sollen, ihm nachfolgen sollen. Kommt zu mir. Und diese Stelle wirft jetzt schon die nächste Frage, die quasi im Zusammenhang sich ergibt. Zu wem ruft er? Wen ruft er auf, zu ihm zu kommen? Alle, genau, wenn wir uns an die Stelle erinnern, die Albina gerade schon zitiert hat, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jawohl. Leidet mit mir. Okay, wir sind auch berufen zu leiden. Das hat uns dann besonders Paulus auch offenbart, dass gewisse Leiden für den Leib Christi noch ausstehen. Tut Buße, Dankeschön, das wollte ich auch auf jeden Fall noch hören. Also dieser Ruf, der bringt ja Konsequenzen oder der hat eine absolute Notwendigkeit, was wir tun sollen. Okay, dann kommen schon mal viele Sachen, beziehungsweise alle Hauptpunkte der Predigt habt ihr jetzt quasi schon genannt, ja, sagen wir fast, aber schon der Spur nach auf jeden Fall. So, manchmal beschweren sich Prediger ja darüber, dass die Sprache, in der sie predigen, also in unserem Fall das Deutsche, das nicht so richtig gut ausdrücken kann, was eigentlich in den Urtexten steht, so, was weiß ich, im Hebräischen oder im Griechischen. In unserem Fall ist es aber so, dass die deutsche Sprache unserem Text noch besser gerecht wird als die griechische Ursprache. Wenn wir an den Ruf Jesu denken, habt ihr jetzt alle aktiv gedacht. Was hat Jesus gerufen? Wie hat er gerufen? Wen hat er gerufen? Aber wenn wir fragen, was war der Ruf Jesu, dann können wir auch fragen, dann bedeutet das im Deutschen ja auch, was haben die Menschen über ihn gedacht? Und genau dieses Thema kommt eben auch noch vor in unserem Text heute. Ich lese aus Lukas 5, Verse 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Beim letzten Mal haben wir gesehen, also das war vor 2 Wochen dann, dass sich Jesus auch von Sünde nicht aufhalten lässt. Und hier dieser rote Faden geht so ein Stück weiter. Es ist in allen Evangelien gleich, dass vorher die Heilung des Gelähmten vorkommt, wo es zum ersten Mal darum geht, dass Jesus auch Macht über die Sünde hat. Und hier geht so dieses Thema Sünde und Sünder und wie Jesus mit ihnen umgeht weiter. Wir hatten in der Stelle von dem Gelähmten gesehen, da war jemand, der hatte einen Glauben, einen echten Glauben, ein Glaube, der sich ja dadurch gezeigt hat, dass die Freunde von dem Gelähmten Hindernisse überwunden haben, um zu Jesus zu kommen. Mit diesem Wunsch und dieser Bitte, heile doch unseren Freund. Und die Menschen damals wussten in ihrer Tradition, wenn die Krankheit auf Sünde basiert, dann kann dieser Mensch nicht geheilt werden, bevor ihm die Sünde vergeben ist. Jetzt können wir das natürlich nicht erkennen, welche Krankheit auf Sünde basiert, aber Jesus wusste eben, dass bei diesem Menschen damals Sünde das Problem war, warum er auch diese Krankheit hatte. Und er spricht diesem Menschen Sündenvergebung zu und löst so erstmal sein eigentliches Problem, sein Kernproblem. Das war gleichzeitig auch die erste Stelle, die den Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern angefangen hat, weil Jesus sich eben nicht falsch zurückgehalten hat oder scheu war, sondern er hat klar das Problem von dem Menschen ausgesprochen und gelöst, aber die Pharisäer haben es als Lästerung angesehen, weil ja nur Gott Sünden vergeben hat. Was macht Jesus dann? Er heilt den Menschen auch und weist so nach, dass seine Rede von der Vergebung nicht nur leere Worte waren. Und es ist wichtig, das so im Kopf zu behalten, wenn wir jetzt mit unserer Stelle weitergehen, weil es da wieder um Sünde geht, beziehungsweise um Leute, die den Ruf haben, Sünder zu sein. Und wollen wir uns anschauen, was das eigentlich bedeutet. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse, Verse 27 und 28. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Bei Markus steht es noch ein bisschen ausführlicher, da heißt es Levi, der Sohn des Alpheus. Und interessanterweise in Matthäus ist es ganz klar die gleiche Stelle, da wird Levi als Matthäus bezeichnet. Das ist was wir in der Bibel immer wieder finden, dass manche Menschen eben Doppelnamen haben. Und auch später kommt Levi nicht mehr mit dem Namen Levi vor, sondern zum Beispiel in der Liste der Jünger kommt er immer mit dem Namen Matthäus dann vor. Und so sieht Jesus jetzt auf jeden Fall da diesen Zöllner am Zollhaus sitzen. Und er spricht gerade diesen Zöllner an, dass er ihm nachfolgen soll. Wir haben hier keinen Hintergrund, dass man irgendwie sagen könnte, ja, der Levi, das war im Herzen eigentlich schon ein Guter und der wollte zu Gott finden und der hat immer schon nach Gott gesucht. Von all dem wissen wir nichts. Wir sehen einfach, Jesus sieht jemanden. Er sieht quasi, man könnte sagen, irgendeine x-beliebige Person, aber nicht nur das, er sieht jemanden mit einem sehr schlechten Ruf. Die Zöllner waren äußerst unbeliebt bei den Juden, vor allem deswegen, weil ihr Ruf war, dass sie unehrlich waren. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Zachäus. Zachäus war noch eine Liga höher als hier unser Levi. Zachäus war ein Oberzöllner und bei ihm sehen wir ja, als er sich dann bekehrt, dass er quasi das wieder gut macht, was er den Leuten zu Unrecht abgeknöpft hat. Und das war wohl damals nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Deswegen waren die Zöllner einfach sehr unbeliebt und mit diesem Ruf unehrlich zu sein, waren es Leute, mit denen ja, die Anständigen eigentlich nichts zu tun haben wollten. Aber Jesus ruft gerade so einen zu sich. Und was passiert, wo Jesus jetzt diesen Levi ruft? Es passiert das Gleiche, was meistens passiert, wenn Jesus jemanden ruft, ihm nachzufolgen. Er folgt tatsächlich. Es ist nicht immer so, es gibt ein paar Stellen, wo Jesus jemanden auch auffordert, nachzufolgen, wie zum Beispiel der sogenannte reiche Jüngling, dem er sagt, ja, was dir noch fehlt, ist, verlasse alles, gib es den Armen und folge mir nach, und der folgt dann nicht nach. Aber ganz oft finden wir, dass dann eben diese direkte Reaktion, Jesu Ruf hat eben diese gewaltige Kraft. Man muss das mal vorstellen, so einfach wird ein ganzes Leben von jetzt auf gleich total umgekrempelt. Alles, weil Jesus eben diese gewaltige Macht auch hat, wenn er zu einem Menschen spricht. Und er erreicht wirklich die Seele. Und wir sehen, er verlässt alles. Jetzt ist dann natürlich immer bei uns die Frage, ja, was heißt das denn? Sollen wir jetzt auch alles verlassen und wo sollen wir dann vielleicht hingehen? Sollen wir jetzt alle Missionare gehen? Es ist ja nicht mehr so, dass Jesus hier mit uns hier durch die Lande zieht und wir einfach mit ihm mitziehen, so wie es damals bei Jesus und seinen Jüngern war. Nein, dieses alles verlassen, das spricht einfach davon, dass Jesus die erste Priorität wird in unserem Leben. Und günstiger ist Nachfolge einfach nicht zu haben. In dem Fall, bei den Jüngern damals, wenn Jesus gerufen hat, komm mit, dann war ihr sesshaftes Leben nicht mit der Nachfolge Jesu vereinbar. Er konnte nicht gleichzeitig im Zollhaus mit Jesus sitzen, für sich im Zollhaus sitzen oder mit Jesus durch ganz Galiläa ziehen und von ihm lernen. Das hat sich ausgeschlossen. Er musste sich entscheiden. Und weil Jesus seine erste Priorität ist, folgt er Jesus nach. So ist es bei uns halt dann oft so, dass der Ruf in die Nachfolge nicht unbedingt bedeutet, dass sich unser Status, unser Beruf oder unser Stand verändert. Aber dieses Prinzip, dass Jesus die erste Priorität ist in unserem Leben, das ist was, was ich auf jeden Fall durchziehen muss, wenn wir von echter Nachfolge sprechen. Und das heißt dann, dass alles, was Jesus seinem Willen, seinem Wort widerspricht, zurückgelassen werden muss. So wie Levi alles hinter sich gelassen hat, müssen wir alles zurücklassen, was Jesus und seinem Willen widerspricht. Ich lese die nächsten Verse. Verse 29 und 30. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Vielleicht habt ihr auf das Detail geachtet, dass es heißt, dass sie zu Tisch lagen. Das war damals auch nicht wirklich die Regel. Normalerweise saß man auch am Tisch zu einer Mahlzeit. Nur wenn es was zu feiern gab, zu Festen, da lag man dann am Tisch. Man lag auf irgendwelchen Kissen oder Teppichen und hat dann da gemeinsam gefeiert. Nun, was gibt es hier zu feiern? Wir lesen sogar hier nicht nur einfach von einem Feier, von einem Fest, von einem Mahl, sondern von einem großen Mahl oder einem großen Fest. Es gibt was zu feiern. Levi feiert, dass er ein neues Leben führt. Und wen lädt er ein? Lädt er jetzt nur Leute ein, die zu seinem neuen Leben passen? Also lädt er Jesus ein und wie es in Markus heißt, dass er damals auch schon viele Jünger hat. Also vielleicht hätte er da auch schon den Innenhof von seinem Haus vollbekommen für das Fest. Nein, er lädt vor allem eine große Menge von Zöllnern und anderen ein. Herr Lukas, er drückt es nett aus, Markus und Matthäus sind da deutlicher, eine große Menge von Zöllnern und Sündern. Ja. Bei uns ist das vielleicht jetzt nicht so krass, wenn wir sagen, er lädt Zöllner und Sünder ein, weil wir sagen ja irgendwie, wir wissen ja, dass wir alle Sünder sind, aber damals hatte das eine ganz andere Wucht. Und das sehen wir gleich auch an der Diskussion, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten sich beschweren. Wie kann denn ein Lehrer, der umherzieht und vom Reich Gottes spricht, mit solchen Leuten, wie kann er sich mit solchen Leuten abgeben? Vielleicht auch noch, dass wir das nicht missverstehen. Das Thema an sich oder das Problem an sich ist nicht, dass da ein Mahl oder ein Fest stattfindet. Damit hatten die Pharisäer auch kein Problem. Sie waren gerne auf Festen und haben dort gerne ihre Ehrenplätze eingenommen, sondern es geht darum, mit wem wird hier gefeiert. Und wenn wir uns die Hochzeit zu Kanaan anschauen, dann sind ja nicht nur Feste an sich kein Problem, noch nicht mal Alkohol an sich ist ein Problem. Ich kann das leider jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Wir haben ja unsere Mediathek, da könnte man es nochmal nachhören. Das ist natürlich immer auch eine Sache des Maßes und auch davon, dass wir keinen in Versuchung oder Verlegenheit bringen. Aber wie gesagt, geht hier jetzt nicht dem Thema nach darum, dass hier überhaupt gefeiert wird oder dass hier auch mit Alkohol gefeiert wird. Und davon ist sicher auszugehen bei einem ganz gewöhnlichen Fest damals. Sondern es geht darum, mit was für Leuten man feiert, mit was für Leuten man sich abgibt. Und wenn man es so liest, dann denkt man vielleicht, ja, wie können die Pharisäer denn Jesus darauf ansprechen? Waren die etwa selbst dabei bei diesem Fest? Das waren sie natürlich nicht. Sie hätten sich niemals auf so eine Situation eingelassen. Aber im Nachhinein kommen sie dann und wen sprechen sie an? Wollen sie mit Jesus eine Diskussion führen? Wollen sie irgendwie das Problem auflösen? Nein, sie wollen die Jünger abspenstig machen. Sie kommen zu den Jüngern und sagen, ja okay, ihr wollt fromm leben, ihr folgt diesem Lehrer, aber denkt doch mal drüber nach, wie kann das sein, dass ihr mit Zöllnern und Sündern sprecht? Also sie machen es hintenrum und sie versuchen die Jünger abspenstig zu machen, statt direkt zu Jesus zu kommen. Und bei den Pharisäern sehen wir einfach ein ganz anderes Denken, einen ganz anderen Ansatz im Umgang mit Menschen. Für die Pharisäer war es sehr wichtig, sich rein zu halten. Das ist ja grundsätzlich auch ein gutes Ziel und wir als Christen sind ja auch zur Reinheit und zur Heiligkeit berufen. Wir wissen aber auch, dass Jesus in allem rein und heilig geblieben ist und trotzdem ist er anders mit Menschen umgegangen. Für die Pharisäer war es so, wenn da jemand ist, der unrein ist, dann darf ich auf keinen Fall mit dem was zu tun haben, sonst werde ich auch unrein. Oder auch, wenn man mit Menschen Umgang hat, die moralisch fragwürdig leben, dann besteht die Gefahr, dass das abfärbt. Und so haben sie ganz stark darauf geachtet, Abstand zu halten von Leuten, die eben einen schlechten Ruf hatten. Wir finden diese Ausdrucksweise und diese Unterscheidung von Gerechten und Sündern schon im Alten Testament. Und im Alten Testament ist der Sünder quasi derjenige, der nicht nach dem Gesetz lebt. Und jetzt hatten die Pharisäer ja neben dem Gesetz noch alle möglichen zusätzlichen Regeln aufgestellt, die man einhalten musste, um eben irgendwie zu den Gerechten zu gehören. Und nur die Gerechten konnten natürlich auf das Reich Gottes hoffen und mal zu dem Reich Gottes dazu zu gehören, wenn es kommt. So, wir sehen also diese ganz unterschiedlichen Ansätze, wie man persönliche Beziehungen pflegt. Das sind einmal die Pharisäer, die sagen, Absonderung, trennt euch von allen, die unrein sind. Und wir sehen Jesus, der diese Menschen aufsucht. Wir sehen das schon an der Stelle, wo er gerade diesen Zöllner quasi auf frischer Tat im Zollhaus ruft. Wir sehen es auch da, wo er dieses Fest besucht, wo er ganz genau weiß, was da für Menschen hinkommen und wo er auch ganz genau weiß, wie das für die Frommen so wirkt. Und da sehen wir eben auch, dass Jesus die Menschen wichtiger sind als sein Ruf. Sünder zu suchen war ihm wichtiger. Jetzt ist für uns vielleicht so ein bisschen die Frage, zum einen, wer sind denn die Zöllner und Sünder unserer Zeit? Wer sind die Leute, die in den Augen der Frommen so weit am Rande stehen, dass man mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben sollte. Also ich nehme einfach mal an, dass es nicht die Leute sind, die im Zoll oder bei der Finanzverwaltung arbeiten. Wer sind es denn? So die Leute, wo wir als Fromme oder als Gläubige sagen, naja, mit denen soll man eigentlich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, in welche Richtung denkt man denn? Denkt man an Rocker? Denkt man an Assis? Denkt man an Drogenabhängige? Denkt man an Feierwütige? Es sind irgendwie so Kategorien von Menschen, wo wir auch so den Eindruck haben, naja, deren Lebensstil und Lebenswandel, der passt so gar nicht zu dem unseren und er passt so gar nicht dazu, welche Maßstäbe die Bibel hat, dass wir da irgendwie so Gräben haben und vielleicht auch so ein bisschen dazu tendieren, gar nichts mit den Leuten zu tun haben zu wollen. Und ich will es jetzt auch nicht einseitig schildern. Also ich will schon betonen, dass Jesus auf die Menschen zugegangen ist, gerade auf die Ausgestoßenen. Aber ich will es auch von der Bibel nicht einseitig machen. Wir erinnern uns vielleicht an Psalm 1, wohl dem, der nicht sitzt im Kreis der Spötter. Oder 1. Korinther 15, Vers 33, irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und das stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, ja, wo ist jetzt das Maß? Wie kann ich jetzt abwägen? Wann ist das so, dass das ein schlechter Umgang ist, der gute Sitten verdirbt? Und wann ist das Umgang mit einem Menschen, der Errettung braucht und den ich erstmal als Mensch annehme, um ihn dann auf das Evangelium ansprechen zu können? Denn bei den Pharisäern war es quasi so, die hätten jetzt auch von Grunde nicht ausgeschlossen, dass wenn jemand Buße tut, dass der dann eine neue Chance wird und auch ein Gerechter wird. Aber sie wären nie von sich aus auf die Menschen zugegangen. Das heißt, sie hätten so gewartet und wenn dann einer kommt, dann hätten sie den streng geprüft und hätten dem vielleicht eine Chance gegeben, je nachdem, wie er sich schlägt. Aber bei Jesus sehen wir eben, dass er aktiv auch auf die Menschen zugeht. Nun, ich denke, im Grunde ist die Hauptfrage, die wir uns stellen müssen, ist das jetzt schlechter Umgang, der gute Sitten verdirbt, oder bin ich unterwegs, um Menschen zu gewinnen? Einfach die erste Frage ist die nach unserer Motivation. Bin ich einfach dabei und feiere da mit, weil ich einfach mitfeiern will oder weil ich mit den Leuten abhängen will und mit den Leuten was zu tun haben will? Dann weiß ich nicht, ob das die beste Motivation ist. Wir sehen auch gleich bei Jesus, wenn wir weiterlesen, dass er eine ganz bestimmte Absicht damit hatte, auch mit den Ausgestoßenen zu tun zu haben. Dann ist natürlich auch die Frage nach unserer Festigkeit. Also wir können die besten Absichten haben, ja, ich will all meine Freunde zum Glauben bringen, aber wenn ich dann zu den Feiern hingehe und das eigentlich nur dazu führt, dass ich dann zu viel trinke oder vielleicht noch weitere Sachen mache, die ganz klar falsch sind, dann zeigt das einfach, dass ich gar nicht fest genug bin, selbst für mich, sondern dass ich nicht derjenige bin, der die anderen beeinflusst und zu Jesus führt, sondern dass ich mich von ihnen beeinflussen kann. Deswegen neben der Frage nach der Absicht, bei der wir einfach ehrlich zu uns sein müssen, auch die Frage nach der Festigkeit. Und spätestens, wenn wir einmal auf die Schnauze gefallen sind, sollten wir es vielleicht so ehrlich sein, zuzugeben, dass wir momentan diese Festigkeit auch nicht haben und da erstmal wieder vorsichtiger rangehen müssen. Und vielleicht später, wenn wir uns dann gefestigt und bestätigt haben, dass wir dann wieder bereit sind, uns auf derartige Situationen einzulassen. Aber es ist eben wichtig, dass wir aus dem Beispiel Jesu lernen, wie auch immer der Mensch aussieht, was auch immer der für einen Ruf hat. Gott ist stark genug, um auch diesem Menschen Umkehr zu schenken. Ich lese weiter, Vers 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus verhandelt hier nicht drüber, wer denn jetzt gerecht ist und wer gesund ist. Sondern wir müssen auch immer im Kopf haben, ne, wo stehen wir gerade im Dienst Jesu? Wir stehen ganz am Anfang. Vieles kommt einfach später noch. Er übernimmt hier einfach erstmal die Perspektive der Pharisäer, dass es Gerechte gibt und dass es Sünder gibt. Wenn wir natürlich weiterlesen, gerade in dem Beispiel von dem betenden Pharisäer und dem betenden Zöllner, wird deutlich, dass nicht der Selbstgerechte von Gott angenommen wird, sondern der Bußfertige. Aber kommt später noch. Jesus nimmt das erstmal so auf, ja okay, es gibt Gerechte und es gibt Sünder. Und er ist da, um zu heilen. Und ja, wen kann man heilen? Man kann nur diejenigen heilen, die irgendwie auch krank sind. Und man kann nur diejenigen rufen, die wissen, dass sie Buße nötig haben. Jetzt kann man natürlich auch wieder, wenn man die Geschichte zu einseitig liest und nur betont, ja, Jesus hat mit den Zöllnern und Sündern gefeiert, kann man was ganz Wichtiges und Zentrales vergessen. Dass Jesus sich mit den Sündern einlässt, heißt ja nicht, dass sie so, wie sie sind, okay sind. Und das ist schon sein Ruf von Anfang an. Ich lese nochmal Markus 1, 14 und 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also diese Botschaft, dass um in das Reich Gottes zu kommen, man erst Buße tun muss. Das ist die Grundvoraussetzung, das war die Kernbotschaft Jesu. Nur, was wir jetzt eben in dieser Stelle auch sehen, ist, dass diese Botschaft wirklich universell ist, dass Gottes Gnade jeden Menschen retten kann und keiner ist von vornherein dabei ausgeschlossen. Das ist einfach, was Jesus so deutlich macht, dadurch, dass er Gemeinschaft mit diesen Menschen hat. Dass sie erstmal als Menschen angenommen sind und dass auch ihnen dieser Ruf gilt und dass auch sie Buße tun können. Und wenn sie Buße tun, dann gibt es auch für sie Errettung. Das ist, was für die Pharisäer eben so anstößig war. Aber es ist ganz klar, ohne Buße gibt es keinen Zugang zum Reich Gottes. Und das Problem, was sich dadurch für diejenigen ergibt, die sich für gut halten, die sich für gerecht halten, und das waren ja nicht nur damals die Pharisäer, sondern das sind heute die allermeisten Menschen. Also wer sich für gut hält und wer sich für gerecht hält, der tut ja keine Buße. Das heißt, der bereut nichts, der kehrt nicht um, der weiß nicht, dass er bisher falsch gelebt hat, dass er ohne Gott gelebt hat, dass er gegen Gott gesündigt hat. All das nimmt er nicht wahr und weil er eben keine Buße tut, ist für ihn der Weg zum Reich Gottes verschlossen. Aber da, wo Buße da ist, ist Jesus stark genug. Und das haben wir schon in diesen wenigen Kapiteln, die wir bisher in den Evangelien beobachtet haben, gesehen. Da ist nichts, das Jesus widerstehen kann. Keine Krankheit, keine Sünde, keine soziale Ausgeschlossenheit. All das überwindet Jesus da, wo Buße ist. Und da sehen wir einfach, wie die Buße der Schlüssel ist. Und deswegen möchte ich einfach jedem, der heute hier ist und diese Buße noch nicht getan hat, der vielleicht noch denkt, naja, so allgemein im Vergleich mit den meisten Leuten bin ich doch gar nicht so schlecht und Gott wird mich schon reinlassen in den Himmel. Ich möchte dir sagen, das ist ein Trugschluss. Das ist einfach nur, was alle Menschen denken. Das macht es nicht richtig. Jesus sagt ganz klar was anderes. tut Buße, dass das Reich Gottes kommt. Ja, okay, vielleicht ist das eine gute Nachricht. Ihr denkt, das ist eine gute Nachricht, das Reich Gottes kommt. Aber wenn ihr nicht Buße tut, dann ist es für euch eine schlechte Nachricht, weil ihr nicht reinkommen werdet in das Reich Gottes. Und deswegen sei ehrlich zu dir und erkenn doch an, dass du Sünden getan hast, dass du nicht richtig und perfekt vor Gott dastehen kannst. Und bereu diese Sünden. Komm zu ihm und komm zu ihm mit dem Wunsch, ein neues Leben zu führen, ein Leben mit Jesus zu führen, ein Leben so zu führen, wie er es geführt hätte und wie er es uns in seinem Wort beschrieben hat. Dann kann jeder einen neuen Anfang machen. Auch derjenige, der denkt, ja, ich weiß, dass ich Sünder bin und ich bin so schlecht, kann Gott mir denn überhaupt helfen? Hier sehen wir, dass sich Jesus zu denen herabgebeugt hat, die ganz ausgeschlossen waren und die in der Gesellschaft keine Chance hatten, Vergebung zu bekommen. Wer Buße tut, dem öffnet Gott die Tür in sein Reich. So, die allermeisten, die hier sitzen, die haben schon Buße getan. Vielleicht freut ihr euch jetzt auch, dass ihr diese Buße getan habt und dass Jesus euch angenommen hat, nicht nur als Menschen, sondern dass er euch als seine Kinder angenommen hat und dass ihr ja deswegen auch die Gewissheit und die Sicherheit haben dürft. Ihr müsst nicht unsicher sein, ja, findet Gott mich gut genug, findet er mich nicht gut genug, wie wird es ausgehen, wenn er am Ende die guten Taten gegen die schlechten abwägt. All den Unsinn brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben, weil wir umgekehrt sind, die Gewissheit und die Sicherheit, dass wir ins Reich Gottes kommen werden. Was ist jetzt für uns so die Botschaft, die wir mitnehmen aus dieser Stelle? Ich denke, wenn wir von Jesus lesen, dann ist es immer gut, sich die Frage zu stellen, inwieweit kann ich seinem Beispiel nacheifern. Und was ist hier das Beispiel, das er gegeben hat? Das Beispiel, das Jesus hier gibt, ist, dass er sich nicht zu schade ist und sich nicht zu gut fühlt für bestimmte Menschen, dass er auch nicht Vorurteile hat gegenüber den Menschen. Bei den meisten von uns ist es so, wenn wir ehrlich sind, da gibt es schon Menschengruppen, mit denen wir eigentlich nicht wirklich was zu tun haben wollen. Und die wir auch irgendwie für wirklich schlecht und vielleicht verdorben halten. Und vielleicht sagen wir in der Theorie schon, klar, wenn Gott irgendwie den Buße schenkt, dann werden die auch gerettet. Aber in der Theorie hätten auch die Pharisäer dem zugestimmt. Also das reicht noch nicht, wenn wir Jesu Beispiel folgen wollen. Wir folgen Jesu Beispiel dann, wenn wir auch wirklich bereit sind, die Menschen erstmal als Menschen ja, anzunehmen. Und das sind dann auch nicht nur flüchtige Kontakte, zu denen wir irgendwie gezwungen sind, so von wegen, ja gut, wenn auf meine Arbeit ein Kunde kommt und der irgendwie ja, moralisch verdorben lebt oder irgendwie zu viele Tattoos hat oder was auch immer, was einen dann vielleicht stören kann, dann verhalte ich mich schon angemessen dem gegenüber. Das ist damit nicht gemeint, das ist ganz selbstverständlich, sondern dass man über diese oberflächlichen Kontakte hinausgeht, die ja ganz zwangsläufig sind, sondern, ja, was bedeutet Tischgemeinschaft? Warum war das so anstößig, was Jesus gemacht hat? Diese Tischgemeinschaft, die zeigt ein Verhältnis des Friedens und des Vertrauens. Und sind wir bereit, solche Beziehungen mit Menschen zu pflegen, die so ganz anders sind? Sei es in moralischer Hinsicht, dass sie anders aussehen, dass sie komisch reden, gibt es viele Dinge, die uns abhalten können. Aber wenn wir uns Jesu Beispiel anschauen, heißt das, bereit zu sein, wirkliche Gemeinschaft mit denen zu pflegen, wo man gar nicht denkt, dass sie irgendwie jemals Zugang zu Gott haben könnten und dürften. Also ich möchte euch einfach ermutigen und damit auch zum Abschluss kommen. Macht euch Gedanken, wo, danke Jonas, ihr solche ja, Hindernisse habt, die dem gar nicht so unähnlich sind wie den Pharisäern damals. Und seid doch bereit, wenn wir uns Jesus nämlich anschauen, der Zöllner, der hat sich ja rufen lassen, der hat auf den Ruf gehört. Und wenn wir im Korintherbrief lesen, wo Paulus so beschreibt, ja, welche Leute sind in der Gemeinde, ich weiß, als Christen hören wir das nicht gerne, das sind irgendwie, er sagt jetzt nicht die Dummen, aber er sagt es so ein bisschen schöner, dann diejenigen, die kein großes Ansehen haben und ja, dann fragt man sich, ja, okay, gut, jetzt beleidigt er uns vielleicht auch damit, aber ich glaube, das waren nicht nur die Korinther damals, die so ein bisschen eigentlich am Rande der Gesellschaft standen und von denen er beschreibt, diejenigen, die sind zum Glauben gekommen. Das sind die Leute, die Gott erwählt hat, die er ruft. Und wenn man das geschichtlich so studiert, wie sich die Christen entwickelt haben, dann sehen wir immer, so die gerade Erweckungsbewegungen, die haben unten angefangen in der Gesellschaft, aber weil sich die Leute dann eben ja nach der biblischen Moral verhalten haben und auch fleißig waren, haben sie sich schnell in die Mitte der Gesellschaft hochgearbeitet und haben dann wieder die Leute, die unten sind, total vergessen. Und sei es eben bei uns so, dass wir nicht solche sind, die diejenigen ausschließen, die unten sind in der Gesellschaft, sondern auch dieses geistliche Verständnis haben, dass es diejenigen sind, die Gott auserwählt. Das heißt, es ist vielleicht, der erste Kontakt ist vielleicht schwerer und man hat vielleicht wenig, was einen menschlich und natürlich mit den Leuten verbindet. Aber gleichzeitig scheinen das, zumindest wenn man sich das Beispiel Korinth anschaut, auch die Leute zu sein, die dann offen sind für den Glauben. Und ja, das möchte ich euch noch als Ermutigung einfach mitgeben, wenn wir uns zu den Menschen ausstrecken, wie Jesus das getan hat, dann wird da auch Frucht bei rumkommen.